ARD Sounds.
Wir könnten jetzt singen, Daniel.
Machen wir aber nicht.
Denn wir sind ein seriöser Bücherpodcast.
Jawohl. Ich kann aber nicht garantieren, dass ein gewisser Bestseller heute unvertont bleibt.
Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast, bei dem man auf alles gefasst sein muss hier bei uns. Von Bestseller bis Longlist, von Buchtitel singen bis griechisch aus der Odyssee zitieren. Alles dabei, alles kann sein. Zu Odyssee übrigens, Daniel, gibt es heute noch einen kleinen Nachtrag. Kannst dich schon mal drauf freuen.
Ja. Alles kommt ran. Alles
schlaue Hörer, sage ich nur.
Alle 14 Tage, immer freitags, bringen wir euch auf den neuesten Stand in Sachen Bücher und Buchbranche. Buchtipps gibt es natürlich, aber auch manchmal, Verrisse. Ich sag mal, unterschiedliche Meinungen.
Manchmal.
Ich bin Daniel Kaiser.
Ich bin Katharina Marenholz und ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sitzen in unserem schönen Studio, denn es gibt einiges zu besprechen heute. Macht es euch zu Hause auch gemütlich, am besten vielleicht mit einem Kaffee oder einem Tee. Und wir beamen uns jetzt erstmal ins späte 19. Jahrhundert, US-Amerika, wilder Westen. Stellt euch einen Planwagen vor und ein kleines Holzhaus gebaut mit den Händen von Charles Ingalls.
Die literarische Vorspeise.
Ich habe mitgebracht Maisbrot mit meinen eigenen Händen gebacken, denn unsere kleine Farm, das ist heute unser All-Time-Favorite. Aus Anlass der Neuverfilmung unter anderem haben wir uns mal die Buchvorlage vorgenommen. Dazu später mehr. Jetzt aber erstmal testen dieses wunderschöne Maisbrot.
Es hat so eine herrliche, fast unnatürliche gelbe Farbe.
Ja.
Aber es ist alles Natur.
Alles Natur und ich habe auch extra das Rezept mit nur Maismehl genommen, damit es möglichst authentisch ist. Die meisten Rezepte sind mit Mais und Weizenmehl, weil Maismehl ja kein Gluten hat. Aber bei unsere kleine Farm, da haben sie natürlich das kostengünstigste genommen und das war immer Maismehl. Aber jetzt musst du erstmal probieren.
Macht es Schnittgeräusche? Es ist gar nicht so hart, wie es aussieht.
Nö, ich glaube, es ist ganz gut. Guck mal, ich habe dir auch extra so ein Holzbrett mitgebracht. Oh. Das hat auch Charles Ingalls selber hergestellt.
Ah, natürlich. Mit seinen muskulösen Armen hat er es geschreinert.
Und zur Feier des Tages bekommst du auch Butter, die habe ich nicht selbst gemacht. Ich hatte kurz überlegt. Ich hatte dir überlegt, ob ich so Sahne in so einem Glas mitbringe und du kannst die ganze Folge überschütteln, bis es Butter wird. Das dauert nur 10 Minuten angeblich.
Gut, dass du Zweifel hattest.
So, und hier eine Serviette aus echtem Linnen.
Oh.
Das sind doch unsere kleine Farm-Feelings, oder?
Warum machst du dir denn kein Brot? Das ist mal verdächtig.
Mach ich auch gleich.
Oh, jetzt zerbröckelt es hier.
Ja, es ist halt schon ein bisschen härter.
Ist da Salz dran?
Ein bisschen, ja.
Ah.
Ist das schlecht?
Wie soll ich sagen? Nee, doch, es ist gut. Ich hätte noch eine Prise.
Mehr Salz, meinst du?
Ja, einen Tick. Nee, aber ist gut. Mit der Butter, es ist mega. Also, das ist Frühstück, Mittag und Abendbrot bei Ingalls, ne?
Die haben das andauernd gebacken, weil sie ja oft nichts anderes hatten. Ich hätte dir natürlich noch einen Hasen dazu schießen können, aber habe ich jetzt doch nicht gemacht. Und meistens, die haben...
Kaninchen heute, auch großes Thema in der
Folge. Ja, wir kommen dazu noch.
Ich muss ein bisschen Wasser...
Ja, spül mal. Ich habe dir echtes Brunnenwasser auch eingeschenkt.
Und das hat aber auch so ein bisschen frisch aus dem Ofen.
Ja, ist, habe ich heute Morgen.
Ja,
es ist noch warm.
So eine leichte Restwärme aus dem Ofen. Aus dem Steinofen, den du mit Holz aus dem Wald sozusagen...
Genau, also kann man mal machen, wenn man authentisches Prärie-Feeling haben will. Mehr dazu später, jetzt erstmal zurück in die Gegenwart. Nächste Woche wird ja die Shortlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht. Die Longlist sollte in dieser Folge nochmal Thema sein, haben wir versprochen, haben wir angekündigt. Und dafür haben wir auch ein Buch ausgewählt. Dann hat uns die Auslosung für die Bestseller-Challenge noch ein weiteres Buch von der Longlist sozusagen geschenkt.
Die Bestseller-Challenge.
Und ich sag mal, egal was Heinz Strunk so in den letzten Jahren geschrieben hat, es landet ja immer auf dieser Bestsellerliste. Auch das neue Buch Memories of Heidelberg, der neue Roman, unser Bestseller. Wir hatten in der Vergangenheit, Katharina, keine ausgeprägten Glücksmomente, sag ich mal, mit seinen Büchern.
Das hast du schön formuliert.
Ich habe aber mal, wie immer, wirklich versucht, einen Reset-Knopf zu drücken. Alles auf Anfang, alles neu.
Ganz unvoreingenommen. Ich war schon mal froh, dass es ganz dünn ist.
Das ist ja nicht... In dem Sinne unvoreingenommen.
Nein, doch, ich meine, also es ist ja nicht so, wenn das jetzt 500 Seiten gewesen wäre, hätte ich so gedacht, oh mein Gott, jetzt 500 Seiten Heinz Strunk. Aber ich dachte so, 176 Seiten Heinz Strunk, egal was vorher passiert ist, Das schaffe ich.
Worum geht's? Es geht um Bertram und Isolde aus Oldenburg. Die sind nach Heidelberg gefahren. Es ist nämlich der 80. Geburtstag ihrer Mutter Erika. Und er hat von Anfang an keinen Bock. Teures Hotel, neues Hotel. Warum sind wir nicht in diesem europäischen Hof vom letzten Mal? Langeweile. Dann, die Geburtstagsfeier fällt aus. Erika muss nämlich ins Krankenhaus. Und jetzt müssen sie Zeit miteinander verbringen. Und das ist die Hölle. Jeden Tag gehen sie in dasselbe italienische Restaurant an Bord eines Schiffes am Neckar, erster Abend noch okay, und dann werden sie aber immer schlechter behandelt. Sie müssen draußen sitzen, es ist kalt, das Essen ist so mittel und es wird immer schlechter.
Es wird immer schlechter und immer teurer.
Und immer teurer. Bertram und Isolde verachten sich, es ist eine Ehe aus der Hölle, wie die miteinander umgehen, wie sie streiten, Sex gibt schon lange nicht mehr, Isolde hat keine Lust und Bertram isst daraufhin nicht, er frisst Frustessen vom Feinsten. Es dreht sich sehr häufig ums Essen. Alle Gänge und zwischendurch für Bertram eine Tüte Mandel-Intermezzo. Das ist so eine zuckrige Mandelmischung aus dem Biomarkt. Und er wirft sich da eine Tüte nach der anderen rein. Hochkalorisch. Also Bertram und Isolde, dieses Ehepaar, diese Beziehung, das liest sich so wie ein umgekippter Loriot-Sketch. Also sauer und bitter geworden. Jeder Tag dasselbe Restaurant, derselbe Wein. Aus der Musikbox in Heidelberg immer dieselben Songs. Memories of Heidelberg, wie Musikfolter. Und man spürt es ja auch mit. Ein Strudel des Ehehorrors bis zum großen Knall. Und ich meine, es ist auch alles unterhaltsam gemeint. Wie oft hast du gelacht?
Ich glaube, kein Mal. Meine große Frage über dem ganzen Buch war, warum? Warum schreibt man das? Und warum finden Leute das lustig? Ich finde das gar nicht lustig, ich fand es durchgehend widerlich.
Ekel ist ja ein wichtiges Instrument von Hans ja. Strunk. Diesmal ist es auch wieder so, es ist schon ein typischer Strunk. Und er hat viele Fans und dieser Humor ist halt Geschmackssache. Ich muss auch sagen, es trifft halt gar nicht meinen Witznerv, überhaupt nicht.
Es geht ja nur um Essen, unangenehm Sexuelles. Um Verdauung und Exkremente, kann man schon mal vielleicht spoilern. Und ich will gar nicht wissen, was der Erzähler so isst und wie, vor allem auch nicht. Und solche Formulierungen wie hier zum Beispiel, ich habe mal eine rausgesucht, finde ich einfach gar nicht lustig. Also er schreibt, ein herzhaft süß, salzig, fleischiger Vertilger ist er, der Bertram. Im gelben Trikot des Allesfressers, ein knusperndes Knäuschen, ein nagender Rieselmümmelmann, ranziger Butterberg, ein Einspeichler mit Naschwerkzeug, Knabberapparat, Captain Nuss, Knochensauger, ein Mandelfriedhof, der in einem Meer aus Nüssen, Fett und Zuckerwatte versinkt. Der BMI nördlich von 32. Allein mein Wanst wiegt so viel wie ein hungerndes Kind.
Ich habe auch eine Stelle. Sämtliche Benimmregel außer Acht lassen, stützt er den linken Ellbogen auf die Tischplatte, während er mit der Gabel in der rechten Hand Fleisch und Polenta in sich hineinschaufelt. Spachtel, Schling, Gulp, Schluck.
Ja.
Und das ist so, also so ein seltsames, und das ist ja nicht zum ersten Mal, dass Heinz Strunk so Essen beschreibt und so körperliche Tätigkeiten beschreibt. Es ist ein typischer Strunk, weil bei ihm alle Loser sind, unsympathisch alle.
Alle.
Er verrät alle seine Figuren, er macht sie lächerlich, er ist zynisch, er ist herzlos und er ist schadenfroh. Und es gibt einen Moment, den ich irgendwie dann mochte und da habe ich dann auch verstanden, worum es möglicherweise geht. Sie warten alle auf einen Sinn. Sie sind wie Sisyphos, sie verharren jeden Tag in ihrem Leben. Sie gehen jeden Tag in dieses selbe beknackte
Restaurant. Aber warum?
Ja. Sie meinen, dass sich etwas ändert. Sie hoffen, dass sich etwas
ändert.
Wenn
man immer ins selbe Restaurant geht.
Zitat, es muss doch was passieren. Es muss doch einen Grund geben, sagt sie an einer Stelle. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund für gar nichts. Also es ist so ein Nihilismus-Roman. Es geht um Nihilismus vom Feinsten. Das war so ein Metaebene-Moment, den ich verstanden habe, den ich interessant fand. Natürlich fragt man sich, warum gehen sie in diese ätzende
Warum? Jeden Tag?
Warum machen wir das denn? Warum setzen wir uns immer wieder neu dem Horror aus? Einer unglücklichen Beziehung. Einer Ehe. Das habe ich so verstanden, dass man in diesem Strudel gefangen ist und nicht rauskommt. Und Bertram und Isolde sind gefangen. Das war so ein Moment, den ich verstanden und, Achtung, auch gemocht habe in diesem Moment.
Ja, aber ich finde, dann ist das nicht so richtig gut hergeleitet, weil ja immer wieder die Frage gestellt wird, hey, wir sind doch heute an dieser schönen Sushi-Bar vorbeigekommen, wollen wir da nicht mal reingehen? Und dann, ach nee, wir gehen doch lieber wieder in dieses Bootsrestaurant. Ohne erkennbaren Grund, wenn es da Mittel gewesen wäre. Ne? Also einfach so, das ist das, worauf man sich verlassen kann. Da gibt es irgendwie Arabiata für 15 Euro und Tafelwein für 5. Und man probiert dann nichts anderes aus. Das hätte ich verstanden auch als Bild für diese Ehe, die ja auch irgendwie, ja, furchtbar beim Mittel, aber es ist ja auch nicht, er findet sie ja noch gut, sie unterhalten sich ja manchmal noch. Es ist eher ja so eine Ehe, die schlecht gealtert ist und man trennt sich aber nicht, weil man nicht weiß, ob das andere nicht noch schlechter ist.
Exakt.
Aber dafür ist dieses Restaurant zu schlimm, um dieses Bild zu vermitteln.
Na, es hat ja auch satirische Züge. Das Buch jedenfalls versteht das so.
Ja,
das ist
gut.
Ja, so eine groteske Überzeichnung. Ja. Also, dass das keine...
Funktioniert für mich nicht.
Ja, für mich auch nicht. Für mich auch nicht.
Jetzt und im Übrigen...
In dieser Rolle fühle ich mich auch nicht wohl. Und man muss ja sagen, Heinz Strunk schreibt seit 10 Jahren immer das gleiche Buch.
Ja.
Es ist genau wie Ein Sommer in Niendorf. So bürgerliche Leute ziehen dahin und erleben eine Katastrophe. Nur diesmal eben in Heidelberg. Und ich habe schon gedacht, mal sehen, was als nächstes kommt. All inclusive in Bad Lauterberg oder so.
Zum Beispiel.
Also es ist etwas für Heinz Strunk Fans erkennbar. Uns haben mehrere Mails auch erreicht, die gesagt haben, oh super, der neue Heinz Strunk, liebe den Ton. Aber für Menschen, die neu hinzustoßen und nicht auf diese Art von Humor stehen, wird schwierig. Es gibt Leute, die es mögen. Nina zum Beispiel. Wenn man Strunk mag, schreibt sie, findet man hier vieles, was an einem gefallen wird. Zuallererst den unverwechselbaren Strunk-Sound. Hat man Strunk je seine Texte selbst lesen hören, dann ertönt seine Stimme im eigenen Kopf, sobald man ein Buch von ihm aufschlägt. Außerdem gibt es viel Essen, viel Alkohol, viel Schlager. Wenn einem diese Art von Humor gegen den Strich geht, man das Gefühl hat, dass der Autor seine ohnehin schon armen Figuren auch noch auslacht, Finger weg, denn das tut er. Und so klingt das, wenn Strunk liest.
Die Buchung der überteuerten Suite war ein ähnlich schwerer Fehler wie die Wahl des Burgers. Der Crispy Chicken ist nur lauwarm und schmeckt metallisch. Beide Brötchenhälften sind schon ganz durchgesupscht. Fett, Fleischsaft und Dressing laufen ihm über die Hand. Er versucht, den Burger mit Salz aufzupimpen, doch er kann rütteln und schütteln und auf den Boden klopfen, so viel er will. Der Inhalt des Streuers ist längst zu Stein geworden.
Simone hat geschrieben, am Anfang braucht es einen Moment. Heinz Strunk liest recht schnell und nuschelt manchmal, aber entfaltet eine mitunter quälende Lebendigkeit durch das Vorlesen. Ich war froh, dass es nur 176 Seiten hat. Es ist schon schwer auszuhalten in seiner Verdichtung, hat aber Eindruck und einen immerwährenden Ohrwurm hinterlassen. Margit sieht es anders, sie sieht so wie wir. Sie schreibt, was für ein scheußliches Buch. Ich habe es zufällig als Hörbuch angefangen, habe dann gesehen, dass es die aktuelle Bestseller-Challenge ist und gegen inneren Widerstand und mit zunehmender Abneigung zu Ende gehört. Die Personen sind alle unsympathisch und man kann sie und ihr Verhalten nicht verstehen. Das Ende lässt einen ratlos zurück. Vergeudete Zeit, aber ich weiß jetzt, dass ich definitiv keinen Roman von Strunk mehr in die Hand nehmen werde.
Da stimme ich Margret aus vollem Herzen zu. Ich muss vielleicht noch mal einen Roman in die Hand nehmen. Wir haben ja hier so gewisse Zwänge durch die Bestseller-Challenge. Aber freiwillig würde ich es nicht machen.
Eine Sache, man kann Fan sein. Ich finde, wenn man, ich habe ja auch früher lustige Taschenbücher gelesen, die waren jeden Monat dasselbe. Und man wollte diesen Sound, weil man den mag und der ist einem vertraut und so. Aber, dass dieses Buch laut Jury zu den besten 20 deutschsprachigen Büchern des vergangenen Jahres gehört, finde ich nahezu skandalös. Und ich frage mich, wenn die glauben, dass das zu den Top 20 gehört, was sagt das über die Liste, ehrlich gesagt?
Ja, das lässt mich auch fassungslos zurück. Nicht das einzige Buch auf der Liste, aber das ist ja auch so eine seltsame Mischung dann. Also wenn man sagt, man möchte irgendwie Bücher, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, die vielleicht ein bisschen schwierigeres Thema haben, eine andere Literatur versuchen, dass man denen Aufmerksamkeit geben
kann. So ein Aufmerksamkeitsbooster für schwer vermittelbare Bücher.
Genau.
Das finde ich super. Aber was soll das denn? Das ist so ein populäres Zugeständnis an Buchhändlerinnen, an Buchhändler. Guck mal, wir haben euch auch auf dem Schirm. Ein bisschen so der Bestsellerlisten-Beifang.
Ja, oder es ist einfach in der Jury ein Hardcore-Heinz-Strunk-Fan.
Also, wir waren nicht überzeugt. Heinz Strunk, Memories of Heidelberg, bei Rowohlt erschien, 176 Seiten für 23 Euro. Immerhin, vergiftetes Lob. Das
schönes Titelbild.
Cover. Das Cover ist wirklich so ein Gemälde, Schloss von Heidelberg mit Blick auf den Neckar. Waren wir auch neulich.
Wo wir schon mal waren. Na, neulich ist gut, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, aber ja. Jetzt hast du doch gar nicht gesungen. Du möchtest das Lied damit nicht verderben.
Peggy March hat das ganz schön gesungen. Für alle, die diesen Ohrwurm wollen, nicht von mir, aber im Original.
Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Memories of Heidelberg sind Memories of you.
tatsächlich ein Zwanzigstel der Longlist des Deutschen Buchpreises. Katharina, du hast ja einen Deep Dive gemacht. Du hast auch sozusagen deine Rüstung angezogen, deine Resilienzrüstung, und hast dich in den Buchpreispool geworfen und bist geschwommen. Wie weit bist du gekommen?
Ich habe das mal dieses Jahr echt mal durchexerziert. Ich habe jedes Buch mindestens angelesen, tatsächlich. Mhm. Kleine Statistik, ich habe von 20 Büchern 6 abgebrochen, 4 überflogen, 10 durchgelesen und davon habe ich 4 mit Gewinn für mich gelesen. Also es waren wirklich einige dabei, an denen ich auch echt verzweifelt bin, zum Beispiel Glaszeit, das spielt in Taiwan. Der Plot ist ganz interessant, aber viele Sätze sind auf Mandarin, die gar nicht übersetzt werden. Da denke ich mir, warum macht man es denn den Lesern so schwer? Also man möchte einfach wissen, was in diesem Satz gesagt wird. Das schien mir teilweise auch wichtig für die Handlung zu sein. Ja. Gulistan, eine Diktaturgeschichte, die geschrieben wird ohne Satzzeichen in experimenteller Sprache und irgendwann auch auf so 2 Ebenen im Buch. Also oben ist eine Geschichte auf der Seite und unten ist irgendwie eine andere Geschichte. Mhm. Auch schwierig. Oder Liefern von Thomas Gadi. Das ist ja auch ein sehr witziger Typ eigentlich. Ich dachte die ganze Zeit, das liest sich so seltsam. Ich komme da gar nicht rein. Dann habe ich bei Wikipedia nachgelesen. Thomas Gadi ist ein israelischer Schriftsteller. Er schreibt auf Hebräisch und in bewusst gebrochenem Deutsch. Und dann ist eben genau die Frage, sollen das 20 Bücher sein, die sonst nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben bewusst eine andere Art, eine schwierigere Art von Literatur haben, was ich total okay fände, wenn man sowas machen würde. Dann fände ich es allerdings auch wichtig, wenn das oben drüber steht. Das sind die 20 deutschsprachigen Bücher der letzten 12 Monate.
Die mehr Aufmerksamkeit verdienen.
Ja, oder die nicht Mainstream sind. Das kann man ja total machen. Man muss ja nicht Mainstream-Bücher auszeichnen. Ich finde es völlig in Ordnung, dass ein Buchpreis nicht ein Buch bekommt, was ohnehin schon auf der Bestsellerliste ist. Dann würde ich mich auch mit einer anderen Einstellung da reinbegeben.
Ja, aber so hat man immer, dann denkt man ja immer beim Lesen, ach, und das soll jetzt herausragend sein, auch im Wettbewerb mit anderen Büchern. Mit ja auch Büchern, die wir hier gelesen haben im Podcast, die wir zumindest in Teilen sehr gut fanden. Ich sag mal, Sanditz.
Ja, Sanditz fandest du ja, wissen wir, fandest du großartig.
Ich sag gar nichts.
Ich nicht so.
Ja.
Aber da kann ich es zum Beispiel verstehen, dass es drauf ist, weil ich die Qualität des Buches erkenne. Es war einfach nicht so mein Buch. Ja. Ich kann da ja total unterscheiden. Das ist halt nicht ein Buch, wo ich sage, boah, das hat mich total begeistert.
Aber man versteht es, es hat gesellschaftspolitischen Wurms. Es ist literarisch auch ansprechend, sondern total. Das will was und das bewegt auch etwas. Also da fand ich total einleuchtend nachvollziehen. Sanditz vor Shortlist sozusagen.
Ja.
Wäre ich total. Und Nelke auch, würde ich auch sagen. Ja.
Ja, also insofern wiederum stehe ich ein bisschen ratlos vor diesen 20 Büchern. Aber wir haben uns ja, habe ich ja eingangs schon gesagt, vorgenommen, für diese Folge ein Buch der Longlist zu lesen. Und da war ja Heinz Strunk noch nicht ausgelost. Ein paar hatten wir ja eh schon gelesen und haben uns entschieden für Orca von Franziska Gänzler. Weißt du noch, warum wir uns dafür entschieden haben?
Wir hatten ja schon mal ein ewig Sommer von ihr gelesen, glaube ich, als Bestseller damals. Dieses Klimawandel-Waldbrand-Buch und die Hitze wird immer stärker. Und das hatten wir nicht ganz schlechte Erinnerung.
Genau, das war in Folge 68. Jetzt haben wir also Orca gelesen, das ist das dritte Buch der Autorin. Beginnt mit einer Rahmenhandlung. Cora, die Protagonistin, steht an der Fleischtheke im Supermarkt und da dudelt den ganzen Tag Einkaufsradio, das alle 40 Minuten dieselben Songs spielt. Da habe ich mich ein bisschen an das Restaurant von Heinz Strunk erinnert gefühlt.
Die Hölle, die musikalische Musikfolter.
Genau, und sie schreibt dazu, da fand ich übrigens einen sehr schönen Satz, schon mal direkt am Anfang. Es wurde für die, also es, das Einkaufsradio, wurde für die Zeitspanne eines durchschnittlichen Einkaufs konzipiert, nicht für die Schichtarbeit. Also das denke ich jedes Mal, auch wenn ich bei Edeka bin und da so komische Musik läuft. Gott, die armen Menschen, die da arbeiten müssen. Die das den ganzen Tag hören müssen. Also, die Cora steht also an der Fleischtheke im Supermarkt und ihre Höhepunkte des Tages sind, wenn sie es schafft, genau die Menge Leberwurst oder Hack auf die Waage zu bringen, die der Kunde bestellt hat, oder wenn sie auf der Waage eine Schnapszahl erzeugt. Und man erfährt auch in diesem ersten Kapitel, Olympia Mitterwald, eine mutmaßliche Mörderin und Terroristin, wurde festgenommen. Das läuft da in den Nachrichten im Einkaufsradio. Und dann gibt es fürs nächste Kapitel einen Wechsel in die Vergangenheit. 3 Jahre vorher eine etwas seltsame Szene. Cora steht auf dem Parkplatz neben einem sterbenden Kaninchen. Vielleicht eine Metapher?
Viele Kaninchen-Metaphern heute.
Ja, genau. Und Cora glaubt, sie müsste jetzt eigentlich dieses Kaninchen erlösen. Das wäre eine humanitäre Tat. Aber sie schafft es nicht. Und dann kommt ein anderes Mädchen dazu, Olympia, die Cora schon aus dem Kindergarten kennt. Die haben sich aus den Augen verloren. Und jetzt trifft sie die zum ersten Mal wieder. Und die nimmt einen Stein, haut es dem Kaninchen auf den Kopf, zack. Und Cora ist sofort fasziniert von Olympia. Das ist so eine Schulabbrecherin, die ist wild, rough, stark, cool. Und Cora selbst ist eher unsicher, hochbegabt, geht auf so eine Elite-Schule, hat aber gar keine Freunde, weil alle anderen auf dieser Elite-Schule total reich sind und Cora eher aus armen Verhältnissen kommt. Die verbringt sehr viel Zeit damit, das Internet nach Fake-Markenprodukten zu durchsuchen, damit sie die dann irgendwann kaufen kann und in ihrer Schule ausführen kann. Und sie hängt sich dann total an Olympia. Und hier überspringen wir mal einen kleinen Teil der Handlung, die ein bisschen vor sich hin meandert. Und ich komme zu dem Punkt, an dem es, wie ich finde, interessant wird. Cora und Olympia schließen sich einer Umweltaktivistengruppe an. Und Olympia ist sofort all in und Cora eher so ein kleines bisschen zurückhaltend, kann da nicht so richtig andocken, muss ja auch noch zur Schule gehen. Und verliert dann relativ schnell den Kontakt zu Olympia, was sie total traurig macht, weil die findet sie sehr faszinierend. Vielleicht ist das auch so eine Liebe sogar, weiß man nicht genau. Und dann überlegt sie, wie sie die sozusagen zurückgewinnen kann. Und da kommt sie dann auf relativ radikale Ideen.
Es ist ein Coming-of-Age-Roman von Cora, kann man ja schon sagen. Und die ist immer hin und her gerissen zwischen einem Leben, das konstruktiv sein will. Sie denkt immer, sie könnte Medizin studieren oder Ingenieurswesen und spricht das immer als Mantra vor sich hin. Medizin, Ingenieurswesen. Und auf der anderen Seite fällt sie dann immer in diese Klimakommune und da sind alle dabei. Also die ganze Bandbreite von Klimaaktivismus, von Fridays for Future, letzte Generation und Extinction Rebellion, also wo es auch schon um Gewalt geht. Und sie ist da auch reingeworfen und fragt sich und fragt uns, was macht man? Wie radikalisieren sich solche Gruppen? Darum geht es in diesem Buch. Und ich verstehe total, dass das ein Buchpreisbuch ist. Ich verstehe das total. Das ist super geschrieben. Es hat einen aktuellen gesellschaftspolitischen Wumms und es hat eben auch so eine schöne metaphorische Metaebene. Orca aus dem Titel, das sind ja diese Killerwale und da gibt es immer wieder, die werden auch zitiert, so Berichte über Orcas, die einfach, weil sie es können, weil sie Macht haben, weil sie die Möglichkeit haben, Boote zum Kentern bringen. Und so fühlen die sich auch in dieser Klimagruppe und sie machen auch so Tattoos, wo sie sich Orca nennen. Cora ist ein Anagramm von Orca, also die Buchstaben des Wortes in anderer Reihenfolge.
Ja, und es ist auch außerdem ein Akronym von Cora, Olympia, Ariel ist noch so ein wichtiges Mädchen, was eine Rolle spielt. Und Rena, das ist die Schwester von Olympia. Die vier, das ist ja auch so eine Beziehungsgeschichte, so eine Gang, genau.
Olympia, allein dieser Name, dieses mythische, mythologische, diese große Projektionsfläche, dieser jungen Frau, die einfach eine Macherin ist und einfach tut. Und Cora, die daneben versucht, eine eigene Haltung zu entwickeln, hin und her gerissen ist, eben zwischen Schule und Zukunft und dieser Klima-Apokalyptik-WG.
Wäre auch ein schönes Buch für die letzte Folge mit den vielen O's gewesen. Orca, Olympia. Ich war ja erstmal froh, als ich angefangen habe, es zu lesen, dass es linear erzählt war. Kein Mandarin, kein Ungarisch, keine sich auflösende Syntax. Da war ich schon mal sehr dankbar. Und ich bin auch echt gut reingekommen. Also ich fand auch diese Gegenwartsebene mit dieser Fleischtheke, das gut beschrieben. Ja. Und auch lustig. Also Franziska Gänzler schreibt auch zwischendurch witzig und auch sehr, 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 sehr treffend. Diese Stimmung einer ganzen Generation ist sehr gut eingefangen. Und aber auch diese Besessenheit Coras von Olympia. Also wie man sich so an eine Person klammert, wo das aber nicht mehr auf Gegenseitigkeit beruht. Also da war dieser eine schöne Satz, fand ich ganz bezeichnend. Ich hatte es geschafft, mich genau so an sie zu schmiegen, dass wir zusammen Sinn ergaben. Sie war leicht und ich hielt sie am Boden wie das Gewicht an einem Gasballon. Ohne sie blieb ich als Stein zurück. Niemals wäre ich allein der Stein von Interesse für die anderen. Also sie checkt schon, Olympia ist die Lichtgestalt, sie hängt sich dran und solange sie sehr dicht an Olympia dran ist, kann sie auch mitspielen in dieser Aktivistengruppe. Aber wenn sie diesen Kontakt zu Olympia verliert, dann wird sie auch von allen anderen fallen gelassen. Und das ist ja auch genau das, was passiert. Ich glaube, da verrät man nicht zu viel. Apropos zu viel.
Das ist nämlich das Ding. Also Atmosphäre und Stimmung und Dichte, das kann die Franziska Gänzler. Aber bis es dahin kommt, das dauert. Also es sind schon sehr viele Einzelheiten. Ich will nicht sagen, also 200 Seiten, junge Leute, die vapen, die Gewichte heben, die sich die Nägel lackieren, die schwimmen. Da ist ja auch ein Strudel in diesem Buch, ja, und der immer schneller wird. Aber bevor da irgendwie überhaupt auch nur eine Strudelbewegung zu spüren ist, gehen schon mal 100 bis 150 Seiten ins Land. Also hätte ich das jetzt nicht gelesen, weil du gesagt hast, lass mal lesen, wäre ich irgendwann, nach Seite 200 ausgestiegen.
Das glaube ich auch.
Ich will nicht sagen, ab Seite 300 wird es spannend, aber ab Seite 330 war es zum Fingernägeln knabbern spannend. Doch, wirklich, also ein kleiner Strunk-Move hier. Nein, aber das war wirklich, zum Schluss hat es in einer ungeheuren Weise an Fahrt aufgenommen. Das fand ich toll.
Ich musste ein bisschen an dich denken, als die sich ständig so Gelnägel geklebt haben und das in allen Einzelheiten beschrieben haben. Du bist ja gemacht, magst ja manchmal ganz gern so Frauengeschichten. Ja, kommen wir gleich noch zu.
Ja, das war ja. Aber falsche Generation.
Genau. Okay.
Also diese Geschichte hätte man locker mit 100 Seiten weniger cool erzählen können. Genauso literarisch, genauso deep. Also wirklich im ersten Drittel hat es mich über weite Strecken gelangweilt.
Und erinnere dich an meine Statistik. Es ist auf jeden Fall eines der vier Bücher von der Longlist, die ich mit Gewinn gelesen habe.
Genau, also durchaus ein Tipp. Orca von Franziska Gänzler ist bei Kain und Aber erschienen, hat 368 Seiten und kostet 25 Euro.
Achtung, Daniel, jetzt kommt eine spitzenmäßige Überleitung zum nächsten Buch.
Ich habe Angst.
Stellen wir uns eine Buchladensituation vor. Du bist der Buchhändler und ich bin wohl die Kundin. Okay, bist du drin in der Szene? Ding Dong, hallo Herr Kaiser.
Hallo, Frau Marenholz, Sie sind ja Stammkundin, deshalb weiß ich Ihren Namen.
Ja, Herr Kaiser, ich suche ein Buch und zwar habe ich ja gerade so viele Longlist-Bücher gelesen und jetzt suche ich zur Erholung mal etwas Leichtes. Hätten Sie da was?
Stellen Sie sich vor, Frau Marenholz, da gibt es tatsächlich ein Buch, das heißt Etwas Leichtes von der Bestseller-Autorin Eva Lohmann.
Wie günstig!
Und das ist ein ganz schönes Buch und deshalb habe ich es mitgebracht. Es geht um Leo. Die Ehe von Leo und Jakob ist zu Ende. Sie lassen sich scheiden. Jakob, der hat schon eine neue, Amanda. Und Leo, die sucht was Neues. Sie weiß noch nicht was. Sie weiß nur, was es sein muss, nämlich etwas Leichtes. Und mit Hilfe ihrer Freundin Caro installiert sie so eine Dating-App und datet sich durch unterschiedliche Männer und Beziehungstypen. Die Unverbindlichen zum Beispiel, die nur Sex wollen. Oder das ist ein Versicherungsvertreter, der nach dem Date per PayPal das Geld fürs Essen zurück möchte, weil das ja nur bei einem Date geblieben ist. Oder es gibt dann irgendwie einen, mit dem sie sehr viel näher kennenlernt, der sehr viel Nähe braucht, der auch so ein bisschen klammert. Und sie hat auch in der echten Welt eine Affäre mit ihrem Gemüsehändler von nebenan, mit Adam, mit Muskeln und so. Und der bringt ihr die Avocados nach Hause, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß.
Leo hat ein schräges Hobby auch noch. Sie pflegt fremde Gräber. Und auf dem Friedhof, da lernt sie Heide kennen. Die ist Witwe, so empowermentmäßig sagt die zu ihr, vielleicht brauchst du gar keinen Mann. Und der einzig richtig gute Kerl in Leos Leben ist Frederik, ein Riesenkaninchen. Die arbeitet nämlich im Tierheim und hat sich in Frederik verknallt und versucht zu verhindern, dass Frederik von anderen mitgenommen wird, von Kindern. Oh, das ist aber ein süßes Kaninchen. Und sie versteckt ihn auch und so im Büro.
Im Büro.
Ja, genau. Also einmal Beziehung durchdekliniert mit Kaninchenschwerpunkt. Ich kann sagen, ich habe einiges gelernt.
Ich habe einiges über Kaninchen gelernt, was ich nicht unbedingt hätte lernen müssen. Es ist schon recht viel Kaninchen-Content, aber ich mochte auch sehr vieles an dem Buch. Ich mag den sehr gerne, den Stil von Eva Lohmann. Ich mag den Humor. Ich finde, die kann ganz toll beobachten und ganz toll beschreiben. Oft witzig, immer auf den Punkt. Und ich fand auch einige Gedanken sehr interessant. Zum Beispiel diese Dating-App, zu der sie ja Caro, ihre Freundin, überredet, damit Leo wieder einen neuen Mann kennenlernt. Und am Ende ist es ja aber die Dating-App, die sie wieder näher mit ihrer Freundin Caro zusammenbringt. Also diese ganze Geschichte, die dahinter steht, mit, dass man Freundinnen oft verliert, wenn man in einer Beziehung ist. Und das so eine Art Reflex ist, wenn so eine Beziehung beendet ist, dass man denkt, so, jetzt hätte ich aber wieder gerne eine neue Beziehung. Aber wenn eine Freundschaft endet, aus verschiedenen Gründen, dann überlegt man sich selten, ach, jetzt hätte ich mal wieder gerne eine neue Freundschaft. Oder wenn es mit einer Freundschaft mal nicht so gut läuft, wie in diesem Fall, Leo hat keine Kinder, Caro hat Kinder und dann haben sie sich deswegen ein bisschen auseinandergelebt, dass man da sich bemüht, irgendwie trotzdem die Freundschaft zu erhalten, das fällt manchmal hinten runter. Und deswegen fand ich das sehr lustig, dass sie diese Dating-App wieder zusammenbringt, weil sie nämlich darüber ein neues Thema haben, über das sie sich immer unterhalten können. Vorher hatte halt Caro das Thema Kinder und Leo vielleicht das Thema Tiere und das ist irgendwie nicht so richtig zusammengegangen. Aber jetzt haben sie diese Dating-App. Erfahrungen, die Leo macht und darüber können sie sich ganz toll unterhalten.
Ich fand sehr stark diese unterschiedlichen Beziehungstypen. Dass man sich nicht einfach in eine Beziehung fallen lässt, sondern einfach mal fragt, was suche ich und von wem will ich eigentlich gefunden werden. Vielleicht passt es nicht, weil der andere mehr Nähe benötigt zum Beispiel als ich. Und ich finde ganz toll, dass sie dieses Thema, die Beziehung so leicht, also etwas Leichtes und wunderschön und unterhaltsam auch beschreibt und einfängt. Sie schaut da wirklich ganz genau hin, ganz genau, schreibt von diesen Molekülverschiebungen, also von der Chemie zwischen Menschen. Und das finde ich, das ist eine ganz große Gabe, ein ganz großes Talent, das Eva Lohmann hat, ganz genau in diese zwischenmenschliche Chemie einzufangen und zu beschreiben. Ich hatte da große Freude mit diesem Buch tatsächlich.
Lustig, ich fand diesen Beziehungsanteil, welchen Mann, welchen Beziehungstyp, das fand ich gar nicht so interessant. Ich bin wirklich eher auf diese Frauenfreundschaften gegangen. Noch eine lustige Sache fand ich in diesem Buch. Die guckt ja immer mit ihrer Schwester Love is Blind. Die Schwester wohnt in Australien und die gucken beide Love is Blind. Das ist so eine Trash-Dating-Show, wo Menschen, falls das jemand nicht kennt, wo Menschen sich durch eine Wand kennenlernen. Ja. Also sie sehen sich nicht. Sie besprechen mit verschiedenen Kandidaten jeweils und wenn es dann irgendwo funkt, dann machen sie dieser Person einen Heiratsantrag. Ist total bescheuert. Totaler Trash. Aber auch sowas kann ja verbinden. Und ich musste so dran denken, dass ich früher, habe ich mit meiner besten Freundin Tatjana immer gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Und dann ist sie ein Jahr ins Ausland gegangen. Und dann habe ich, damals gab es noch keine Mails, dann habe ich ihr in der Woche 3 Briefe geschrieben. Wir haben uns alles natürlich erzählt. Unter anderem habe ich ihr jede Folge von gute Zeiten, schlechte Zeiten zusammengefasst in diesen Briefen.
Und damals hat man noch mit der Hand geschrieben.
Ja, ich habe die Briefe noch. Und das ist so lustig, weil natürlich fanden wir das auch trashig. Aber wir fanden es auch lustig, uns darüber zu unterhalten.
Aber sie befragt das ja auch kritisch. So, ne? Ja. Also es geht ja darum, dass wie Rollenbilder geprägt werden, dass in Romantik immer Hochzeitsglocken
ja, da gehe ich
und
nicht
so.
Mit.
Übrigens. Und das ist ja so ein feministischer Impuls, den sie auch schon hatte in diesem Buch, wie du mich ansiehst. Mhm. Das ist ja schon, also wie sind wir oder wie sind insbesondere Frauen geprägt von Popkultur und von Berichterstattung und so. Es gibt ja diese eine Figur, diese Heide. Das ist die Witwe, die Rentnerin, die sie auf dem Friedhof kennenlernt und die kann wunderschön Rollschuh laufen und die bringt ja auch ein bisschen Rollschuhfahren bei. Ein Freiheitsmoment, ein Moment der Emanzipation. Und Heide, und das hat mich so diebisch gefreut, hatte mit ihrem verstorbenen Mann immer ein Spiel, dass sie so Zitate aus Büchern sich zugeworfen haben und in den Alltags...
Bisschen intellektuelles
ja,
Spiel.
Ja, genau. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein Easter Egg von Sascha Stanisic gefunden im Buch. Und dann habe ich Eva gefragt, ist das so? Und dann hat sie geschrieben, und jetzt muss ich mal kurz mit Eigenlob hier, endlich hat es jemand entdeckt. Ah! Warte, und zwar, sehr schön, das muss ich kurz vorlesen. Also sie sind auf diesem Friedhof. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Als sie die Kanne wieder verstauen wollte, nahm Heide sie ihr aus der Hand und platzierte sie seltsam prominent mitten auf dem Grab mit dem Ausguss nach vorne. Auf Leos verwirrten Blick reagierte sie mit einem Lächeln.
Ach das, das weiß ja doch jeder, dass da Standitisch zitiert
ja,
ist.
Schon
wenn die
klar,
Witwe angesprochen möchte, platziert sie die Gießkanne mit dem Dingsbums nach vorne oder was? Es tut mir sehr leid, Daniel. Aber
na gut,
ich dachte genau das Gleiche.
Sie schrieb mir, endlich entdeckt es mal jemand.
Okay, na gut, okay. Ihr könnt uns gerne mailen, wenn ihr das auch in Evas Buch entdeckt habt. Okay, also dieser feministische Touch, da bin ich ja nicht so ganz mitgegangen mit
der Frauenkommune wäre auch nicht. Also diese Heide hat ja so ein Haus, wo alle Frauen kommen können, die mal eine Auszeit brauchen sozusagen. Und da kann man auch Weihnachten feiern.
Ja, Frauenkommune wäre, glaube ich, nichts für mich. Und ich finde auch dieses Bild, wir sind alle damit aufgewachsen, dass das Happy End im Leben einer Frau eine Märchenhochzeit ist. Also da gehe ich gar nicht mit. Bin ja zum Beispiel auch nicht mal verheiratet. Das war nie irgendeine Blaupause für mein Leben, dass man irgendwie den Traummann kennenlernen muss und dann eine super Hochzeit haben muss, gar nicht.
Guck mal, da haben wir das Buch ganz unterschiedlich gelesen. Du hast es eher so auf so einer Frauenfreundschaft, Unterhaltsamkeit.
Ja.
Und ich habe gleich so einen mega Gesellschaftsroman dahinter gesehen. Eva Lohmann, Etwas Leichtes, ist bei Eisel erschienen, hat 240 Seiten und kostet 24 Euro.
Ja, an dieser Stelle, ich habe es schon angekündigt, müssen wir einen kleinen Nachtrag zu Odysseus machen. Also erstmal gab es begeistertes Echo, dass wir das Thema Odyssee, Odysseus gemacht haben. Es gab schon davor ja viele Leute, die gesagt haben, mach doch mal eine Sonderfolge zu griechischer Mythologie. Das steht jetzt noch aus. Wir haben unter anderem noch einen Tipp bekommen von Beate, die sich gerade die ersten beiden Bände der Tetralogie über Götter, Helden und Mythen von Stephen Fry gekauft und verschlungen hat und meint, wer sich für diese Thematik interessiert, wird diese Bücher bestimmt mögen. Die habe ich noch nicht gelesen. Also danke für den Tipp. Gucken wir bestimmt auf jeden Fall mal rein. Vor allen Dingen, weil Beate schreibt eine wunderbare, oft auch sehr humorige Sprache. Vereint sich hier auf wunderbare Weise. Das klingt doch sehr, sehr gut. Und Stephen Fry ist ja eh mega. Und dann müssen wir uns noch in den Staub werfen, Daniel, wegen dieser Pferdesache. Wir hatten uns ja gewundert, also ich speziell, warum dieses Geschenk, dieses trojanische Pferd, so gar nicht gefällig vor die Tür gelegt wurde, vor das Tor von Troja, sondern ewig weit weg auf diesem überfluteten Strand platziert wurde. Und dazu hat jemand geschrieben in den Spotify-Kommentaren, da kann man übrigens immer mal kommentieren, wenn man möchte, das trojanische Pferd war offiziell eine Opfergabe an Athene. Die wollten es so aussehen lassen, dass die Griechen nicht wollen, dass es in die Stadt kommt. Wir hätten also besser nochmal bei Homer nachgelesen. Da steht nämlich, dass das Pferd eine Inschrift hatte. Für ihre Heimkehr widmen die Griechen dieses Weihegeschenk der Athena. Und Sinon, der abgestellt wurde da bei dem Pferd, hat den Trojanern dann nochmal gesagt, dass es extra so groß gebaut wurde, damit es nicht durch die Stadttore passt. Wenn sie es aber doch schaffen, dann stünden sie unter dem Schutz der Athene. So viel Korrektheit muss sein, aber...
Also was sozusagen ganz kulturgeschichtlich die Rezeptionsgeschichte dieses Geschenks ist ja, es ist ja gar kein Geschenk dann.
Und das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist eigentlich, dass sie explizit gesagt haben, das ist kein Geschenk für euch, Leute. Das ist für Athene, also nehmt es bitte nicht mit rein. Aber wenn doch,
dann... Also geschieht ihnen ganz recht.
Und weißt du, was sie dann übrigens gemacht haben? Da haben sie das nämlich nicht durch das Tor reingezogen, sondern dann haben sie extra einen Teil ihrer Mauer freigekloppt, weil sie dachten so, ach so, unter dem Schutz von Athene wollen wir schon gern stehen. Wenn das hier nicht durchs Tor passt, dann hauen wir hier die Mauer auf und ziehen das da rein. Und dann war es natürlich noch leichter für die Griechen, alle da reinzukommen.
Also, selbst schuld.
Ein bisschen schon. Ein
bisschen schon in Troja. Aber dieses Meisterwerk der Weltliteratur, Homer, das ist ja menschengemacht. Hätte man das auch prompten können? Hätte man das auch mit KI schreiben können? Ich glaube, es gibt viele, die heute sagen würden, so ja, hätte wahrscheinlich funktionieren können. Oder, Katharina?
Hätte wahrscheinlich funktionieren können, weil die KI die Vorlage von Homer hat. Ja. Da ist immer die Frage, wo beißt sich die Katze in den Schwanz? Aber KI-generierte Inhalte in Büchern sind ein hochaktuelles Thema. Und ich kriege zum Beispiel oft die Frage, meinst du, dieses Buch ist mit KI geschrieben? Und ich sage dann immer, nein, glaube ich nicht. Die Verlage achten alle sehr darauf. Es gibt im Bereich von wirklich verlegten Romanen, gibt es keine Bücher, die von KI geschrieben sind. Das ist aber ein Riesenthema, deswegen wollten wir in dieser Folge mal konkret fragen, wie leicht ist es heutzutage, einen Roman mit ChatGPT zum Beispiel zu generieren? Und wie können Verlage sicherstellen, dass die Manuskripte, die sie zur Veröffentlichung einkaufen, auch wirklich von Menschen geschrieben wurden?
Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der beide Seiten kennt. Rainer Dresen, der ist Jurist und Leiter der Rechtsabteilung der Verlagsgruppe Penguin Random House. Und in dieser Funktion muss er sich oft mit der Frage auseinandersetzen, ist dieses Manuskript hier mit KI entstanden oder nicht?
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, Rainer Dresen, hallo.
Hallo nach Hamburg.
Ganz kurze Einschätzung von dir, Rainer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in ein paar Jahren, sagen wir mal, 50% KI-Romane auf dem Markt gibt?
Also die Wahrscheinlichkeit ist deshalb sehr groß, weil die KI tatsächlich auf atemberaubende Weise besser und besser wird. Die Frage ist vielleicht nur, wie stark sich die Leserinnen und Leser damit anfreunden, / abfinden werden. Die Technik jedenfalls ist da, um dieses Szenario für sehr wahrscheinlich zu erachten.
Mitte August, da gab es eine ganz interessante Meldung zu diesem Thema. Eine US-amerikanische Studie der Villanova-Universität, das ist so eine katholische Uni in Pennsylvania, die wollte herausfinden, wie gut man diese KI-Geschichten von menschengemachten unterscheiden kann. Spoiler, Gar nicht. Da wurden mehr als 2500 Leute zwischen 18 und 80 gefragt. Denen wurden zwei Kurzgeschichten vorgelegt und die sollten entscheiden, welche der beiden hat ein Mensch geschrieben, welche ist von der KI. Und da gab es drei Ergebnisse. Die Teilnehmer konnten in den meisten Fällen nicht zuverlässig erkennen, ob der Text vom Menschen oder von der KI stammt. KI-generierte Kurzgeschichten wurden gegenüber den von Menschen verfassten Texten bevorzugt und KI-generierte Geschichten wurden als klarer, direkter und leichter verständlich bewertet. Das ist ja schon ein Schlag für jeden stolzen Schriftsteller, für jede stolze Schriftstellerin und macht die möglicherweise überflüssig. Überrascht dich diese Umfrage und diese Studie?
Das überrascht mich natürlich, weil wir davon ausgehen, dass wir als Verlag einen Mehrwert generieren für die Leserinnen und Leser und sich dieser Mehrwert natürlich in besserer Literatur niederschlagen muss. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir tatsächlich, wir Verlage, vielleicht auch wir als Leselandschaft, ein gravierendes Problem. Das heißt, ich bin tatsächlich überrascht von dieser Entwicklung. Aber vielleicht auch nicht, weil ich auch sehe, wie stark sich die generative KI weiterentwickelt. Von Woche zu Woche gibt es da Fortschritte, die tatsächlich beachtlich sind. Vielleicht haben die sich auf diesem Gebiet auch manifestiert.
Und was bedeutet das denn jetzt für einen Verlag, für so eine riesige Verlagsgruppe wie Penguin Random House? Wie geht ihr denn konkret vor, wenn ein neues Manuskript eintrifft? Woran kann man überhaupt noch KI-Texte erkennen?
Also bei uns gilt noch der Vertrauensgrundsatz. Das heißt, wir vertrauen darauf, dass die Autorinnen und Autoren wissen, dass sie mit einem Verlag ehrlich umgehen müssen. Wir haben natürlich Verträge, in denen drinsteht, KI-Einsatz muss mit dem Verlag abgestimmt werden, darf nur zu Recherche oder zu unterstützenden Zwecken erfolgen. Auf keinen Fall als maßgebliches Mittel, um Texte zu generieren. Wir verlangen nicht, dass eine KI-Software das prüft. Ich glaube, es wäre auch sehr schwierig, einen KI-Detektor zu entwickeln. Das gibt es, glaube ich, in Ansätzen, aber ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Also wir haben noch Vertrauen darin, dass die Kreativen wissen, dass sie hier ehrlich spielen müssen. Aber die Frage ist, wie lange können wir das noch machen? Also das ist eine Entwicklung, die uns schon so ein bisschen Sorge bereitet. Bei uns dauert es ein bisschen von der Idee bis zum fertigen Buch. Und das ist bei KI kein Thema. Die KI ist rasend schnell. Ich hoffe nur, dass die Qualität bei diesem Rennen auf der Strecke bleibt.
Ja, apropos Qualität. Ich habe da mal so ein kleines Experiment gemacht mit KI. Mein relativ simpler Prompt lautete: Erstelle ein Kapitel für ein Buch, das auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises kommen könnte. Berücksichtige dafür die bisherigen Shortlist-Texte und die Begründungen der Jury für die Gewinnerbücher. Gern ein bisschen experimentell, sowohl was Semantik als auch Interpunktion und Syntax betrifft. Und Minuten später hatte ich ein Kapitel, also wirklich Minuten später. Daniel, ich habe es dir geschickt. Hat es dich überzeugt, könnte es auf die Longlist kommen?
Ich wollte weiterlesen. Es geht so los. Die Dinge, die wir behalten. Am Morgen, an dem die Stadt beschloss, ihre Toten zu zählen, regnete es. Nicht stark. Es war eher ein vorsichtiges Wasser, das aus dem Himmel kam, als hätte auch der Regen Angst, etwas falsch zu machen. Auf den Autos lagen kleine graue Häute. Die Bäume vor dem Rathaus glänzten. Ein Mann im Anzug hielt eine Zeitung über seinen Kopf, obwohl die Zeitung längst durchweicht war und deshalb nichts mehr schützte. Um 9.12 Uhr begann die Zählung. Um 9.13 Uhr hörte sie wieder auf. Um 9.14 Uhr sagte der Bürgermeister, man habe sich verrechnet. Das war der erste Fehler. Der zweite war, dass alle ihm glaubten. Dun, 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 dun.
Rainer, du als KI-Experte, das war ja ein sehr, sehr kurzer Prompt von mir. Wenn man damit so ein Kapitel schafft, wobei da ist natürlich jetzt noch nicht geprüft, was ist aus bereits vorhandenen Büchern geklaut und vielleicht mit ein bisschen anderem Kontext versehen. Aber wenn man so schnell ein Kapitel bekommt, dann kriegt man doch bestimmt auch ein ganzes Buch relativ schnell fertig, was man lesen kann. Du hast da ja auch ein Experiment gemacht.
Also ich war da von euch so ein bisschen getriggert durch die Einladung zum heutigen Podcast und habe seit letzten Dienstag, glaube ich, 5 Bücher fertig. Im Sinne von fertig.
Oh Gott.
Die haben Umfänge 300 bis 500 Seiten. Ich habe auch eins schon testweise bei einem bekannten Unternehmen hochgeladen. Das sieht alles gut aus und es liest sich auch gut. Und ich bin auch ein bisschen verblüfft, fast schon eigentlich sprachlos. Eins habe ich zurück in die KI gespielt und gesagt, KI, was hältst du von diesem Buch? Und die KI sagte, wow, das ist gut, das hat eine literarische Qualität, das hat eine Autorin wahrscheinlich Mitte 40 geschrieben, die hat schon mehrere Bücher geschrieben, da sehe ich definitiv Bestsellerpotenzial. Dann frage ich, du KI, was würdest du denn sagen, wenn ich dir jetzt mitteile, was Fakt ist, dass dieses Buch ein eher 60-jähriger Mann geschrieben hat, beziehungsweise gepromptet hat, keine einzige Zeile ist von diesem Mann. Das ist ausschließlich von dir in einem separaten Prompt. Und da war die KI verblüfft und sagte, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die KI es schafft, einen Handlungsbogen über viele hundert Seiten durchzuführen. Die KI ist von sich selber so ein bisschen geflasht.
Oh Gott, sagt sie, das ist genau. Ja, das ist ja jetzt schon fast, oh Gott, da dreht sich bei mir so einiges im Kopf. Aber nur noch mal kurz zum Verständnis, du hast also einen Prompt, wie lang war der, du musst den jetzt nicht vorlesen, aber wie lang war der ungefähr? Meiner war jetzt, der war ja nur so drei
der
Zeilen.
War kürzer.
Der war sogar noch kürzer, okay.
Ich war veranlasst durch eine Rezension, Caroline Wahls aktuelles Buch in der FAZ war eher nicht so gut. Dann habe ich gesagt, wäre es nicht eine Idee, wir schreiben einen Roman über eine Autorin, die gerade so ein bisschen Probleme hat mit ihrem aktuellen Buch und die sich deshalb zurückzieht nach Südtirol und Eselswanderungen anbietet.
Hast du es schon verkauft?
Ich habe schon 3-4 Exemplare, Bekannte haben das gesehen, haben auch schon eins schon welche gekauft, aber das ist natürlich absolut, das ist wirklich spooky, dass die KI das mittlerweile kann. Und was mich etwas erschreckt, dass die KI offensichtlich selber nicht mehr genau weiß, was sie eigentlich tut. Das passt in die allgemeine Debatte. Gerade aktuell vor ein paar Tagen hat Bill Gates einen Text veröffentlicht, sehr besorgt über die KI und die Möglichkeiten, die niemand mehr so richtig in den Griff bekommen könnte. Das muss reguliert werden, das muss dringend reguliert werden, wenn die KI selber von sich überrascht ist. Und im Verlagsbereich ist ja so, die KI kann das ja nur, weil sie Milliarden von Texten analysiert hat und eine Methode entwickelt hat, die Einzelteile neu zusammenzuschrauben.
Genau.
Eine atemberaubend effektive Art und Weise, aber unter Nutzung von Rechten, die Menschen dort nicht aktiv abgegeben haben. Das heißt, es wurde das kulturelle Gedächtnis der Menschheit, um es ein bisschen hochtrabend vielleicht zu sagen, wurde ausgenutzt, ausgeplündert. Und jetzt wird das ausgegeben, ohne der Leserschaft zu erklären, das ist eigentlich KI. Also man müsste es eigentlich vergüten und mitteilen. Das sind die zwei einzigen Schritte, die ich so sehe. Transparenz und Vergütung muss passieren.
Ja, Transparenz ist ein ganz großes Thema in Sachen KI. Seit Anfang August gibt es ja eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Texte, aber nur für Texte, die von öffentlichem Interesse sind und die darüber hinaus niemand redaktionell geprüft hat. Für fiktionale Texte, also Romane, gilt diese Kennzeichnungspflicht nicht. Rainer, ich will noch mal einmal kurz erklären, was mit deinem Buch passiert ist. Also du hast es schreiben lassen. Mit entsprechenden Anweisungen bekommt man tatsächlich eine druckfähige Vorlage, die man bei Amazon, es sei einmal genannt, hochladen kann. Und das ist im Grunde ja Selbstverlag, also Self-Publishing. Das kann man da schon ganz lange machen. Und das geht heutzutage mit der KI wesentlich schneller. Man kriegt auch direkt noch ein Cover dazu und einen Klappentext und was weiß ich, was man noch alles braucht. Und dann hat es tatsächlich eine ISBN-Nummer und ist dann ganz normal bestellbar. Und es wird da auch nicht, in dem Fall von Amazon, nicht geprüft, ob das Buch mit KI erstellt worden ist, sondern das wird ja einfach so mit Autorennamen ausgegeben. Da findet keine weitere Prüfung statt.
Ich muss kurz korrigieren. Amazon weiß genau, dass diese Titel KI generiert sind. Sie verlangen nämlich beim Hochladen die Mitteilung, ist es AI generated oder assisted? Und wehe, ich trage was Falsches ein und ich werde ertappt, dass es KI generiert ist und ich habe es verschwiegen, dann wird Amazon richtig, richtig böse und ich bin gesperrt auf lange Zeit. Das heißt, Amazon weiß das ganz genau, hütet sich aber, das den Leserinnen und Lesern mitzuteilen, weil es nämlich Menschen gibt, die das nicht wollten. Also eine gute Möglichkeit wäre, Amazon, du musst diese Information weitergeben. Das wollen die aber nicht, weil sie es nicht müssen.
Mhm. Okay, das wäre eine Möglichkeit, dass die Politik eingreift, verstehe.
Unbedingt. Also die Politik muss sensibilisiert werden. Die müssen mal so ein Buch lesen, wie ihr das gemacht habt und beeindruckt sein von der Qualität und sagen, wollen wir, dass diese Bücher mit regulären Büchern konkurrieren? Wir bezahlen unsere Kreativen, wir fragen die. Über jede Verwendung, die wir machen, werden wir vorher natürlich die Kreativen fragen. Dürfen wir das Buch in den USA veröffentlichen? Dürfen wir ein Hörbuch draus machen? Die KI fragt niemand und die KI bezahlt auch niemand. Aber es muss jetzt, irgendwann ist die Zeit, die Politik auf den Plan treten und sagen, die Regelungen, die sind aus dem Jahr 2019, die sind nicht mehr zeitgemäß, um die KI einzuhegen. Also es muss dringend was passieren. Und vielleicht muss tatsächlich auch da insgesamt mehr Transparenz entstehen. Die KI ist nicht gut, die ist nicht böse, die ist wahnsinnig effektiv. Wie genau? Wir sind bereit, das der Politik im Detail zu zeigen. Mein Buch wird gedruckt, ich werde es den Politikern zeigen und sagen, guckt euch es mal an, nehmt es mit nach Hause und dann macht euch Gedanken, wie wir mit dieser neuen Situation umgehen, und zwar schnell, nicht erst in 3, 4, 5 Jahren. Da ist die Situation schon so verfahren, es muss sehr schnell reagiert werden.
Ja, die Büchse ist ja schon offen, die Büchse der Pandora. Ich glaube, möglicherweise ist schon 5 nach 12. Wenn die Politiker, die gehen im Bundestag, sagen, super, haben Bundestagsbeschluss, dann kommt die EU und dann ist da noch China und die USA. Ist das überhaupt zurückzuholen?
Also ich habe mal mit einem Politiker gesprochen, der ist im Rechtsausschuss in Brüssel, und der sagte mir, ja, aber wir dürfen die KI-Unternehmen nicht verschrecken. Aber die sind in Europa, weil sie damit Geld verdienen wollen. Wir müssen die so ein bisschen enger vielleicht begleiten, als die Politik sich das traut. Es wird jetzt auch kommen, dass die Frankfurter Buchmesse ein ganz guter Anlass. Und euer Podcast ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was das betrifft.
Dankeschön. Nun ist ja die eine Frage Regulierung, um das zu verhindern. Aber wenn du sagst, die Bücher sind im Grunde genauso gut wie das, was Menschen schreiben, braucht man vielleicht in Zukunft gar keine Menschen mehr, die Bücher schreiben? Also das ist natürlich sehr ketzerisch gefragt. Aber warum soll ich ein Buch für 24 Euro von einem Verlag kaufen, was ein Jahr lang von einer Autorin oder einem Autor geschrieben wurde, dann liebevoll lektoriert wurde, liebevoll ein Cover ausgesucht wurde und so weiter. Warum soll ich das kaufen und nicht lieber für 2,99 das, was Rainer Dresen in 8 Stunden von der KI schreiben lassen hat?
Also es gibt vielleicht tatsächlich Menschen, die sagen, das reicht mir aus, ich will mich oberflächlich unterhalten lassen, aber es gibt zum Glück noch viele, viele Menschen, die sagen, so ein Buch ist ja die Summe von vielen menschlichen Erfahrungen. Also ich gehe von mir aus, warum arbeite ich seit vielen Jahren gerne im Verlag? Wegen der Menschen. Die Menschen, die von Büchern geprägt werden, die sind speziell, die haben eine ganz interessante Vita, die haben Erfahrungen, und all das findet Einklang in Bücher, durch die Kreativen, aber auch durch die Lektorate, die diese Bücher natürlich auch noch verändern. Die KI sagt immer nur großartig. Von der KI hörst du nie, das ist nicht in Ordnung, das musst du anders machen. Da hörst du nur weiter, weiter, weiter. Die KI hat keinerlei Kritikfähigkeit. Die findet alles großartig im Sinne von, bleib bitte dabei, bitte mach weiter, beende den Prompt noch nicht. Ich will aber doch nicht nur Bücher schreiben, die großartig sind. Ich will Bücher haben, die uns wehtun. Man muss auch mal an die Grenzen gehen. Das kann die KI gar nicht. Und die KI lebt von dem, was ihr vor ein paar Jahren eingeflößt wurde. Irgendwann mal, das ist ja die Sorge der KI-Experten, versiegt dieser Strom, wenn er nicht menschlichen Nachschub bekommt. Das heißt, die KI selber verlangt nach menschlichem Nachschub, weil sie erkannt hat, dass sie auf dieser Ebene nichts Neues generieren kann. Sie kann nur aus dem Alten was Optimiertes generieren. Aber irgendwann mal sind wir da mal auf dem Trocknen, und auch die KI ist auch im Trocknen. Also ich glaube, die Güte eines Verlagsproduktes über den Text hinaus ist eine ganz andere als von KI-generierten Büchern. Aber das ist jetzt die Aufgabe auch in uns Verlagen, diesen Unterschied zu belegen und deutlich zu machen. Wir können nicht, was wir bisher vielleicht gemacht haben, zu sagen, ja, das ist KI-Slop, das ist alles irgendwie minderwertig. Das ist nicht zwingend minderwertig. Das ist handwerklich unglaublich gut gemacht.
Was macht denn das mit euch im Verlag? Wie groß ist die Verunsicherung? Was hörst du von Autorinnen und Autoren? Wie sehen die das, diese Konkurrenz durch KI-generierte Texte?
Das ist natürlich eine große Unsicherheit, weil man kriegt das immer so am Rande mit. Keiner beschäftigt sich so intensiv, zum Glück, also wie ich es jetzt letzte Woche gemacht habe. Mich hat das natürlich noch stärker verunsichert und so ein bisschen im Selbstwertgefühl auch getroffen. Was machen wir eigentlich da? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist unser Geschäftsmodell noch das Richtige? Ich glaube schon, aber wir müssen das neu justieren und diese Unsicherheit so ein bisschen auch kanalisieren und uns unserer Stärken vielleicht noch besser bewusst werden. Was können wir besser, als die Maschinen es können? Und am Schluss sind es halt Menschen, die gefährdet sind. Braucht man doch wirklich ein Lektorat für jedes Buch? Brauche ich noch ein Lektorat für jeden Ratgeber? Kann das die KI genauso? Man weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wir sind auf Dauer immer besser. Keiner kann so gut Bücher machen wie Verlage, aber das muss man ein bisschen neu definieren in diesen Zeiten.
Ja, vielen Dank, Rainer Dresen. Das waren sehr viele interessante neue Erkenntnisse.
Nicht in allen Teilen mutmachende, aber wichtige Informationen. Das darf man nicht weglächeln. Das darf man nicht auf einer Pobacke absitzen, sondern da muss man tatsächlich ran. Da muss jetzt Politik ran.
Sehe ich genauso. Wie gesagt, danke für euer Interesse und dass ihr das auf so eine Ebene hebt, dass es wirklich auch Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer wahrnehmen, die vielleicht bisher gesagt haben, interessiert mich nicht, die vielleicht jetzt sagen, interessiert mich eben doch. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Rainer.
Ja,
bis
danke.
Dann.
Tschüss. Ciao.
Also Rainer Dresen, man hatte schon die Erschütterung schon gespürt bei ihm.
Ja, ich bin auch erschüttert und vor allem auch, man stellt sich schon die Frage, was ist dann noch der Unterschied zu einem Buch?
Er hat ja mal vom Mehrwert gesprochen. Ne?
Genau. Ja, Mehrwert. Also, aber man merkt auch, dass es halt mühsam, die Argumentation für Verlage, was dieser Mehrwert ist, die wird natürlich immer schwieriger.
Also im Jetzt ist der Mehrwert schwer zu identifizieren, auf lange Sicht hin, weil es keinen Nachschub gibt für die KI. Also man bleibt evolutionär literarisch stecken erstmal.
Ja, aber es gibt ja schon so viel Material. Ja. Und wenn man das immer neu kombiniert, ich meine, also es ist ja auch nicht nur irgendwie mal eben hier so ein Buch, was so klingt wie... Wenn man entsprechende Angaben macht und sagt, es sollte halt nicht so klingen und es soll in der Mitte noch eine Überraschung geben, dann gibt es natürlich so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass dann schon irgendwas rauskommt. Also ich glaube nicht, dass ich es erkennen würde.
Wir brauchen es wirklich wie bei den Lebensmitteln Bio, das Bio-Siegel. Man braucht einfach ein von Menschen gemachtes Siegel und dann wird sich irgendwann möglicherweise das inflationäre KI-generierte irgendwie in einer eigenen Nische möglicherweise festsetzen. Weggehen wird das nie mehr.
Nee,
niemals mehr.
Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zum Thema KI-Texte, dann lege ich euch den KI-Podcast der ARD ans Herz. In einer Folge geht es da nämlich speziell um die Frage, woran man KI-Texte erkennt und wann sie wie gekennzeichnet werden müssen. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes und merkt euch unbedingt den Podcast, der ist wirklich gut und für jeden verständlich. Ich höre den ziemlich oft und habe da schon einiges Neues erfahren. Selbst wenn ihr jetzt nicht sicher sein könnt, ob das, was ihr jetzt hier gerade hört, was Daniel und ich gerade sagen, ob das nicht vielleicht auch von KI ist, die ganz toll unsere Stimmen nachahmen kann. Eins wird die KI niemals ersetzen können. Daniel, wir beide live auf der Bühne. Und deswegen hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Viele von euch schreiben uns, dass sie nicht wissen, wann wir wo live sind und bedauern, dass sie es irgendwie dann verpasst haben. Dazu sei gesagt, wir verkünden das extra nicht hier im Podcast, weil der oft später gehört wird. Und dann ist das gar nicht mehr aktuell, dann sind die Karten schon längst alle verkauft. Und deswegen weisen wir auf unsere Veranstaltung nicht im Podcast hin. Aber die Infos gibt es immer im Newsletter. Und deshalb hier nochmal der Tipp, den auf jeden Fall zu abonnieren. Ganz einfach unter ndr.de/eatreadsleep-newsletter. Diesen Link packen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Und einmal, ausnahmsweise, schnell jetzt der Hinweis, dass wir am 26. September noch einmal in Berlin sind. Da sind wir beim Podcast-Festival vom RBB House of Podcast in dem alten historischen Radiohaus an der Masurenallee.
Haus des Rundfunks.
Wunderbar. Und wir freuen uns, wenn wir euch auch da treffen.
Ja, genau. Und für alle weiteren Live-Sessions unbedingt den Newsletter abonnieren. Ja, und damit kommen wir jetzt zu einer weiteren Folge in der losen Serie Daniel K. holt seine verlorene Kinderbuchkindheit nach. Die findet sehr großen Anklang bei unseren Hörerinnen und Hörern, diese Serie. Wir bekommen da sehr viele Vorschläge. Und heute soll es nun um unsere kleine Farm gehen. Wir haben es ja schon mit der Vorspeise angedeutet. Anlass für uns ist einerseits, dass wir wirklich dazu auch sehr, sehr viele Mails bekommen haben und auch die Neuverfilmung bei Netflix. Das ist ja auch so eine kleine lose Serie bei uns, weil auch das ein großer Wunsch von euch ist, dass wir Literaturverfilmung mal prüfen.
Die All-Time Favorites.
Mädchen in Präriekleidern, Blumenwiesen, blauer Himmel, Planwagen. Das ist die Serie der 70er Jahre, Unsere kleine Farm, über das Leben der amerikanischen Pionierfamilie Ingalls. Habe ich damals mit großer Begeisterung geguckt. Du auch, Daniel?
Ja, auch. Also es war eine aus dem Serienportfolio meiner Kindheit, ja.
Und ich habe damals auch das Buch dazu gelesen, tatsächlich genau wie viele von euch, zum Beispiel Elke, die uns geschrieben hat, das sind Kindheitserinnerungen. Ich fand es ein total kuscheliges Winterbuch, ist ja bald wieder soweit. Nur vor den heulenden Wölfen habe ich mich gegruselt und Elkes Tochter heißt sogar Laura, wie die Erzählerin bei Unsere kleine Farm oder Jule. Ich habe früher alle Bände gelesen und fand die Bücher immer besser als die Serie, auch interessant. Und Romy meint, das Buch soll Daniel bitte unbedingt lesen, denn es gehört zu einer 70er-Jahre-Kindheit einfach dazu. Ja, ich bin für diese Folge dann auch mal in so ein kleines Rabbit Hole, Unsere kleine Farm, gefallen, sehr tief rein und habe ein paar Basic Infos erstmal zusammengetragen für euch. Also, die Autorin Laura Ingalls Wilder, die schreibt da über ihr eigenes Leben. Es gibt 8 Bände, es sind Kinderbücher. Und sie hat es auch für Kinder aufgeschrieben, ihr eigenes Leben. Und es ist ein bisschen verwirrend, weil jeder Band woanders spielt. Also ich habe mit Band 1 angefangen und dachte so, hä, wieso sind die denn hier gar nicht in Walnut Grove? Das ist ja das, wo die ganze Serie, die alte Serie, die spielt halt die ganze Zeit an einem Ort. Und diese Familie war sehr unstet. Die sind also mal hierhin, mal dahin gezogen. Und jeder Band spielt also an einem anderen Ort. Und die neue Serie, zumindest die erste Staffel der neuen Serie, die spielt in Independence. Da haben die auch eine Zeit lang gelebt. Und wir beide haben für die Folge heute den zweiten Band gelesen, Laura in der Prärie, denn das ist der Band, der der Netflix-Verfilmung ungefähr entspricht.
Genau. Familie Ingalls macht sich auf den Weg. Im 19. Jahrhundert brechen sie eben aus ihrer Heimat in Wisconsin auf, um im wilden Westen Amerikas ein neues Leben als Pioniere aufzubauen. Und in diesen Büchern und in diesem Buch geht es eben darum, wie sie auf der Reise überleben. In wechselnden Unterkünften. Es gibt harte Winter, Hungersnöte, Krankheiten und Feuer. Und er ist noch unterwegs. Eine Hütte auf Zeit wird gezimmert. Der Vater, Charles Ingalls, der kann das natürlich.
Natürlich.
Der kann einfach so eine Hütte bauen. Aus Holz.
Ja.
Wozu braucht er Nägel? Braucht man nicht. Man kann einfach so eine Tür einhängen. Sowas funktioniert einfach.
Ich zitiere, ein richtiger Mann braucht keine Nägel, um eine Tür zu zimmern.
Genau. Und dann am Ende, wie gesagt, landen sie in der Kleinstadt Walnut Grove. Ein Zwischenstopf. Sie lassen die Hütte hinter sich. Sie haben schon erste Begegnung mit der indigenen Bevölkerung, mit den Indianern.
Das ist ja so ein bisschen brisantes Thema. Disclaimer, das Wort Indianer fällt, und zwar nicht so knapp in diesen Büchern. Ich habe kurz gezuckt. Ich meine, Daniel, wir beide, wir kommen ja noch aus einer Zeit, in der man natürlich nachmittagelang Cowboy und Indianer gespielt hat und das auch genau so genannt hat. Aber der Umgang mit den US-amerikanischen Ureinwohnern ist jetzt sehr, sehr, sehr viel sensibler. Und deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man mit solchen Büchern, die vor fast 100 Jahren geschrieben wurden? Und tatsächlich, ich habe da viel drüber nachgedacht, man kann das Wort Indianer in diesem Buch nicht ersetzen durch US-amerikanische Ureinwohner, weil so hat Laura das natürlich damals nicht empfunden. Also das geht einfach nicht. Man muss es so stehen lassen. Aber was man hätte machen können und finde ich hätte machen müssen, ist eine Fußnote dazu, ja, eine Erklärung, dass man das damals so gesagt hat, heutzutage aber nicht mehr. Wobei, was man stattdessen heutzutage sagt, ist gar nicht so einfach, wie ich dachte.
Also es gibt auch die deutsche Native American Association, die spricht sich zum Beispiel dagegen aus, das Wort Indianer komplett aus dem Wortschatz zu streichen. Das Wort Indien als rassistisch zu bezeichnen, sei sehr problematisch, da es eben auch von vielen Native Americans verwendet wird. Also von einer Fremdbezeichnung ist es zu einer Selbstbezeichnung, zu einer selbstverständlichen Selbstbezeichnung geworden. Und das ist also ein sehr komplexes Thema und manche Sprachpolizistinnen und Polizisten machen sich da ein bisschen zu leichtfertig.
Ja, und übrigens auch das Wort Indigene, dann dachte ich, okay, dann nennt man das heutzutage Indigene. Das ist auch nicht von allen durchgehend akzeptiert. Es ist natürlich immer am besten, wenn man den Namen des jeweiligen Stammes nennt. Ja. In diesem Buch sind das die Osage. Das wird auch gemacht, sowohl im Buch als auch in der Serie. Aber auch die ganz neue Netflix-Serie kommt nicht ohne das Wort Indianer aus, weil es natürlich damals so gesagt wurde. Und man muss es ja erstmal replizieren, um zu verstehen, warum das dann Unrecht war.
Insgesamt, ich habe das Buch ja jetzt gelesen und das ist wirklich sehr nah oder umgekehrt. Die Netflix-Serie ist sehr nah an dem Buch. Diese alte Serie aus den 70ern ist ja wirklich nur sehr vage.
Sehr vage.
Inspiriert. Also es gibt dann Pferde, Kutschen und keinen Strom. Und es wird dann so alle möglichen dramatischen Themen werden in 30 Minuten dann einmal durchgehechelt und durchdekliniert. Und die neue Serie ist wirklich von Ausstattung und Action, von der Tonalität, vom Geschmack, vom Prärie-Aroma schon sehr nah dran. Also ich habe das wiedererkannt von dem kleinen Hund Jack, der verloren geht im Fluss und dann wiederkommt und so. Die Bücher sind auch echt schön und spannend geschrieben und das hat alles bei der Verfilmung, Stichwort Literaturverfilmung, auch den richtigen Kern von künstlerischer Freiheit. Also das, wie Charles Ingalls natürlich so ein sexy Typ ist, mit sehr weit aufgeknöpftem Hemd, aus dem ihm das Brusthaar quillt. Davon habe ich im Buch natürlich nichts gelesen, aber es passt sozusagen zum Gesamtzusammenhang. Wenn er ein Haus bauen kann und gleichzeitig noch Geige spielen kann. Mega.
Mega Typ, aber beruht ja auf Tatsachen offensichtlich. Ich mochte das Buch auch gerne lesen nach diesem kurzen Irritationsmoment. Ich mochte dieses Altmodische, hat mich in Teilen auch an Michel aus Lönneberger erinnert und ein bisschen an Anne of Green Gables. Es ist auch spannend. Also da kommen ja so Heuschrecken und Wölfe. Und es zwischendurch ist es auch richtig witzig. Zum Beispiel, wenn Mary ist ja die gute Schwester, die immer sehr brav ist und gerne liest und gerne zur Schule geht. Und Laura ist ja eher so ein Rabaukenkind. Und Mary sagt, ich könnte niemals so gemein sein wie Nelly. Und dann sagt Laura, ich könnte gemeiner sein als Nelly, wenn Ma und Pa es erlauben würden. So, also es ist schon auch witzig geschrieben teilweise. Und wenn du mich fragst, ob man das heutzutage noch lesen soll, das ist vom Verlag empfohlen ab 10. Ich würde es eher ab 8 empfehlen und zum Vorlesen, weil das ein Buch ist, über das muss man, glaube ich, sprechen. Da muss man ein bisschen Hintergrund auch liefern. Und dann würde ich sagen, man kann es auf jeden Fall lesen, weil es einen mitnimmt in eine vergangene Zeit und in eine besondere Zeit in Amerika, die ja Amerika auch bis heute total geprägt hat. Und das schon mal als Kind zu erfahren, wie das nämlich eigentlich wirklich war mit den Siedlern, mit den Pionieren, denen versprochen wurde, kommt mal hier hin, hier gibt es Land umsonst von Eisenbahngesellschaften, die da Leute nämlich brauchten, die da ihre Eisenbahn bauen. Und das Land gehörte aber eigentlich den Osage in diesem Fall. Die wurden dann da vertrieben. Also das ist ja eine wichtige und interessante Geschichte, die da schon auch gut in einem Kinderbuch vermittelt wird, aber man braucht, glaube ich, einen Elternteil, was so ein bisschen noch Hintergrundkontext liefert dazu. Aber dann kann man das durchaus mit Gewinn lesen. Und ich meine, Stichwort Maisbrot, es ist ja schon auch recht trocken und simpel, ist auch vielleicht ganz schön, wenn Kinder noch mal lesen, wie es vor, wie lange ist das jetzt her? 1875.
Da gab es noch keine Chicken McNuggets aus dem Gefrier, aus der Gefriertruhe.
Genau, und da gab es nämlich auch zu Weihnachten.
Und keine Bärchenwurst.
Bei den Pionieren gab es einfach mal 4 Zuckerstangen zu Weihnachten und Laura und Mary sind ausgeflippt vor Begeisterung. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, nochmal zu lesen heutzutage.
Sich Katharina Fräulein Rottenmeier-Marenholz über diese Erziehungsratgeber-Aspekte.
Nein, nicht Ratgeber, aber einfach mal ein bisschen Demut lernen. Das kann ja wohl nicht schaden. Laura Ingalls Wilder, Unsere kleine Farm, übersetzt von Käthe Rechheis, übrigens eine österreichische Kinderbuchautorin, die 2015 gestorben ist. Und die Übersetzung habe ich extra nochmal nachgeguckt, die ist aus den 80er Jahren. Also eine Fußnote von heute wäre vielleicht nicht schlecht. Band 2 hat 240 Seiten, erschien bei Überreuter 14 Euro. Und wie gesagt, ich würde sagen, zum Vorlesen ab 8 geeignet.
Das Quiz.
Katharina, ich habe noch ein bisschen Kaninchen-Content für dich.
Aha.
Im Buch Watership Down, unten am Fluss, sind ja auch viele Kaninchen mit besonderen Fähigkeiten. Da ist ja so eine Kaninchenkolonie, die flieht und sich eine neue Heimat sucht. Und da hat Fiver eine ganz besondere Gabe, das Kaninchen, die erst die Gruppe überhaupt dazu bringt, ihre alte Heimat zu verlassen. Welche Fähigkeit besitzt er?
Oh Gott.
Er kann die Sprache der Menschen verstehen und lesen. Er ist der schnellste Läufer und kann Raubvögel im Flug abfangen. Oder er hat düstere, hellseherische Visionen und spürt drohende Katastrophen im Voraus.
Also bei mir, ich habe ja diese Bücher als Kind gelesen, im Gegensatz zu dir. Das ist also schon sehr lange her. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich würde sagen, auf keinen Fall B. Ich hätte eigentlich gesagt A, aber bei C dachte ich so, das ist doch so ein bisschen der Spirit von diesem Buch. Ich würde sagen C.
Stimmt! Aber ist der Seher, jawohl! Er sieht nämlich voraus, dass dieses alte Gehege durch die Menschen zerstört wird. Er sieht ja Blut auf den Wiesen. Und so rettet er die Gruppe durch seine rechtzeitige Warnung.
Ich habe mich diesmal wirklich schwer getan. Ich wollte auch irgendwas, was mit unseren Themen der Folge zusammenhängt. Und dann, ich war auch schon kurz bei Watership Down und dachte so, bestimmt weiß Daniel alles über diese Kaninchen. Und ich bin dann zufällig auf einen Autor gestoßen, der praktisch alle Themen der Folge vereint. Und zwar Lewis Carroll, Autor von Alice im Wunderland. Denn Lewis Carroll ist auch ein Pseudonym, wie Heinz Strunk übrigens auch ein Pseudonym ist. Wusstest du das? Hätte ich dich eventuell auch fragen können. Wusstest du? Er nickt, er kann nicht sprechen, er hat Maisbrot im Mund. Heinz Strunk heißt in Wirklichkeit Matthias Halfpape. Und Lewis Carroll heißt in Wirklichkeit Charles Dodgson. Und in Carrolls berühmtem Buch Alice im Wunderland spielt natürlich ein Kaninchen eine wichtige Rolle, genauso wie bei Eva Lohmann. Frage 1. Welche Aussage trifft auf Lewis Carroll nicht zu? A. Er trug bei jedem Wetter Wollhandschuhe und nie einen Mantel. B. Er konnte im Dunkeln schreiben. Oder C. Er hatte Angst vor Zügen.
Also eins stimmt oder eins stimmt nicht?
Zwei Stimmen, eins stimmt nicht.
Er hatte Angst vor Zügen. Ist so random nachvollziehbar, dass ich glaube, dass das stimmt. das mit diesem dunklen Schreiben, er konnte im Dunkeln schreiben, und also er trug nie einen Mantel, das erscheint mir ein bisschen abwegig. Also ich glaube, er konnte schreiben und er hatte Angst vor Zügen.
Tatsächlich sind die beiden ersten Sachen richtig. Er hatte Angst vor Zügen, habe ich mir ausgedacht. Oh. Er trug tatsächlich bei jedem Wetter Wollhandschuhe und nie einen Mantel. Der war so ein bisschen exzentrisch. Und weil er oft unter Schlaflosigkeit litt und ihm die besten Ideen nachts kamen, erfand er 1891 das Nyktograph oder den Nyktograph. Das war eine Pappschablone mit quadratischen Löchern, durch die er mit Hilfe einer eigens entwickelten Kurzschrift im Bett und bei völliger Dunkelheit Texte verfassen konnte, ohne erst eine Kerze anzünden.
Interessant.
Crazy, oder? Ja, super Typ. Wobei die Kurzschrift hat nicht er entwickelt, sondern die hat jemand anders entwickelt. Also es gab schon so eine Kurzschrift, die nur so ein bisschen wie Morse sieht.
Er hat die Pappe dazu gebastelt.
Die so aus so kurzen Zeichen, also was, die man auch, die dafür gedacht war, dass man sie im Dunkeln schreiben kann, aber er hat das ein bisschen perfektioniert.
Ein Buch in einem Satz. Man sollte eine Einladung skeptisch prüfen, wenn der Gastgeber keinen Spiegel besitzt. Ist das Carly Fortune, 5 Sommer mit dir, Bram Stoker, Dracula oder Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray?
Also 1A1 auf keinen Fall. Man sollte den einen, wenn der Gastgeber keinen Spiegel besitzt. Mhm. Gott, war das bei Dorian Gray, dass er keinen Spiegel hatte, damit mit seinem Bildnis, bla? Oder was war denn bei Dracula? Ah, Dracula. Dracula, weil doch die Vampire dürfen doch nicht ins Spiel gucken. Ist das nicht so?
Ja.
Ja, Dracula.
Ja, natürlich.
Das natürlich ist, Dracula.
Das ist total einfach.
Ja, ist total einfach.
Ja, genau.
Ich bin nicht so in Vampir.
Nein,
bin
ich auch nicht.
Also, doch, du guckst doch immer Zombie-Filme.
Ja, aber
nicht
Zombie und Vampire sind was völlig anderes.
Ja,
genau.
Nicht also, weit weg. Obwohl, ich habe alles von Twilight gelesen.
Ah,
hätte ich eigentlich wissen
bist
können.
Du ja eigentlich die Vampirexpertin.
Ja, okay. Stimmt. Frage 2 zu Lewis Carroll. Was hat Lewis Carroll mit der Hauptperson aus Orca gemeinsam? Er hat sich
Fleischverkäufer.
A. Er hat sich auch für den Umweltschutz engagiert. B. Er hat auch Essen aufs Gramm genau abgewogen. Oder C. Er stammte auch aus armen Verhältnissen.
C. Wäre ja wahnsinnig langweilig. Das traue ich dir nicht zu. Deshalb glaube ich, dass mit dem Essen auf Gramm abgewogen, das ist so witty, das ist so Orca-Vibes, aber das sind nicht Lewis Carroll-Vibes. Deshalb war das für das Erste nochmal. Er war
hat sich auch für den Umweltschutz engagiert.
Also ich würde sagen.
Ich bin ein bisschen stolz auf die Frage.
Wirklich? Also dann scheint es ja doch zu stimmen mit dem Essen.
Oh Gott, jetzt habe ich zu viel.
Dann sage ich B, das Essen. Er hat immer das Essen abgewogen.
Das stimmt.
Das wirklich?
Er hatte anscheinend, so habe ich es zumindest nachgelesen, extremen Kontrollwahn beim Essen. Er wog Teebeutel präzise ab und bestand darauf, dass Fleischbestellungen auf das Gramm genau abgemessen serviert werden.
Witzig.
Oder
crazy.
Ist
Orca
doch lustig.
Vibes bei Lewis Alice Carroll. Im Wunderland.
Ja, und der, ich glaube, den müssen wir uns mal vornehmen. Der ist ja, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, der ist ja fast so exzentrisch wie Marcel Proust.
Na.
Ja, müssen wir demnächst mal ran. So, und nun kommen wir zum Höhepunkt dieser Folge.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Wir machen es heute. Wir haben es lange angekündigt. Wir haben so viele Nachrichten bei Instagram bekommen mit einem Video von irgendeiner Bibliothek, die ihre nächste Lektüre mit so einer Art selbstgebauter Rotationsmaschine entwickelt haben. Da liegen im Kreis, müsst ihr euch vorstellen, diverse Bücher auf dem Fußboden im Kreis angeordnet und dann in der Mitte steht ein Drehstuhl, da liegt jemand drauf und dann wird der bewegt wie so ein lebendiges Glücksrad. Und da, wo der Arm hinzeigt, wenn der Drehstuhl stehen bleibt, das Buch lesen die dann. In unserem Fall ist das dann jetzt heute die Bestseller-Auslosung.
Und das machen wir jetzt.
Das machen wir jetzt.
Und du bist der Glücksradzeiger.
Wir müssen noch auslosen, wer sich auf den Stuhl legt.
Nein, müssen wir gar nichts auslosen. Das ist doch schon alles ganz klar. Nein, ich sehe dich da. Du hast auch sehr große Zeigerqualitäten.
Aha, ich hoffe, mir wird nicht schwindelig mehr. Aber wir machen das jetzt mal. Wir filmen das mit, könnt ihr euch dann bei Instagram angucken. Und das Ergebnis werdet ihr aber auch audiotief zu hören bekommen.
So, Katharina, die Maren Gilzer des Literaturpodcast-Wesens. So, und rauf.
Oh Gott, so, ich dachte, ich mache das so.
Ja.
Und so ist doch ganz gut.
Und jetzt musst du,
jetzt
genau.
Jetzt muss ich so den Arm machen.
Bitte. Und jetzt geht's los. 1,
oh
2 und 3.
Oh, ich dachte, ich muss ein bisschen. Nicht bei Seetaler halten, nein, nicht bei Seetaler halten. Oh, das dreht sich aber
das
lange
Das dreht sich aber
aus.
Noch weiter.
Jetzt sind wir Stopp, oder? Dann
jetzt
würde ich
in
sagen,
der Front.
Fremde, die Geschichte einer Ehe. Bell. Ha, das war doch jetzt Immer mal so ein bisschen Sport ist eigentlich ganz schön.
Ja, Rhönradtouren auch so ein bisschen. Ja, hat er auch so ein bisschen.
Ja, Rhönrad-Vibes, genau. Ne? Mhm. Ganz, ganz schön. Ja, lest mit Fremde von Bell Burden. Das ist ja ein wahnsinnig gehypter Bestseller aus den USA. Schreibt uns eure Meinung, wenn ihr es gelesen habt, an eatreadsleep@ndr.de und schickt uns auch da gerne eure All-Time-Favorites und weiterhin Bücher, die Daniel in seiner Kindheit verpasst hat. Da nehmen wir natürlich gerne weiterhin Vorschläge an und schreibt uns überhaupt eure Meinung zum Podcast.
eatreadsleep@ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
So, darauf noch ein Maisbrot aus dem Hause Ingels Marenholz.
Sozusagen. Übrigens, interessante Information noch am Rande. Dolly Parton, die ja unlängst verstorben ist, die ist ja aus einer sehr armen Familie. Und ihr Vater hat den Missionsarzt bei ihrer Geburt mit einem Sack Maismehl bezahlt, weil die Familie kein Bargeld hatte. Also Maismehl, das ist das Nahrungsmittel der armen Menschen gewesen.
Ja. Und hier wie immer noch unser Podcast-Tipp. Heute empfehlen wir euch Unentdeckt vom SWR. Das ist ein ganz besonderer Talk-Podcast.
Host Sissi spricht mit prominenten Gästen, aber ohne zu wissen, wer da eigentlich vor ihr sitzt. Denn zwischen ihr und der Person, mit der sie spricht, hängt immer ein großer Vorhang.
Die Stimme des jeweiligen Gastes ist auch verfremdet, denn so bleibt das Gespräch nicht beim vielleicht schon Bekannten eines Promis hängen, sondern man spricht ganz unbefangen und lernt viel Neues kennen.
Den Podcast Unentdeckt findet ihr in ARD Sounds und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.